5. Mose 16, die Verse 18 bis 20, hört das Wort Gottes. Du sollst dir Richter und Vorsteher einsetzen in den Toren aller deiner Städte, die der Herr, dein Gott, dir gibt, in allen deinen Stämmen, damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Du sollst das Recht nicht beugen, du sollst auch die Person nicht ansehen und kein Bestechungsgeschenk annehmen. Denn das Bestechungsgeschenk verblendet die Augen der Weisen und verdreht die Worte der Gerechten. Der Gerechtigkeit, ja, der Gerechtigkeit jage nach, damit du lebst und das Land besitzen wirst, das der Herr, dein Gott, dir geben will. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, ewiger Vater, wir bitten, dass du durch deinen Geist zu uns sprichst. Herr, dein Wort ist Wahrheit und dein Geist ist der Geist der Wahrheit. Und dein Sohn hat uns verheißen, dass uns der Geist an all deine Worte erinnern wird und uns belehren wird. Und so bitten wir, dass dein Geist uns belehrt. In Jesu Namen. Amen. Es ist vielleicht nochmal hilfreich, den Kontext zu verstehen. Wir lesen immer Abschnitt für Abschnitt und dann behandeln wir den Abschnitt. Und es ist wichtig, das große Bild nicht zu verlieren. Das große Bild ist immer noch, dass Israel kurz vor dem Einzug im verheißenen Land steht. Denn kurz davor das Land einzunehmen. Und Mose redet die letzten Worte zu Israel. Es sind die letzten Predigten, wenn man so will, die Mose zum Volk spricht. Und er nutzt diese Zeit, um das Volk vorzubereiten auf die Zeit im Land. Nicht jetzt in der Wüste, sondern wie sie im Land leben sollen. Und dazu sagt Mose, und er wiederholt letzten Endes, was das Gesetz Gottes sagt, dass Israel Richter einsetzen soll. Du sollst dir Richter und Vorsteher einsetzen. Richter und Vorsteher in jeder einzelnen Stadt. Und das klingt für uns fast normal, dass wir Richter in jeder Stadt haben, dass wir ein Rechtssystem in jeder Stadt haben. Aber Israel war bis zu diesem Zeitpunkt ein Nomadenvolk. Der Vater des Volkes Abraham ist im Land auf und abgezogen. Jakob ist mit seinen Zelten im Land auf und abgezogen, ist geflohen, ist wiedergekommen. Isaak zuvor ist im Land auf und abgezogen und keiner hatte je eine bleibende Stätte gehabt. Als Jakob seine 12 Söhne hatte, ist er mit den 12 Söhnen nach Ägypten gezogen. Und als die 12 Söhne sich vermehrt haben und ein unzähliges Volk geworden sind, sind sie durch die Wüste gewandert. Das Volk war nicht gewohnt, in Städten zu leben. Das Volk war gewohnt, dass sobald sie ein Problem hatten, konnten sie zu Mose rennen. Und sagen, Mose, schau hier, mein Bruder hat dies und das gemacht, wie soll ich damit umgehen? Und selbst Mose in der Wüste wurde es zu viel und hat gesagt, okay, geht erst zu euren Ältesten, den Stammesvätern. Und wenn die nicht können, dann sollen sie zu den Leviten gehen. Und wenn die Leviten nicht weiter wissen, dann sollen sie zu mir kommen. Und ein ähnliches System soll das Volk jetzt auch in allen Städten einführen. Sie sollen in allen Städten, die der Herr, der Gott ihnen geben wird, in allen Stämmen Richter einsetzen. Weil sie sagen können, okay, warum machen wir nicht ein Gericht in Jerusalem? Wäre es nicht einfacher gewesen, wir erinnern uns vielleicht an die Geschichte, wie zwei Frauen zu Salomo kommen und sich um ein Kind streiten und Salomo das weise Urteil fällt. Wäre es nicht besser gewesen, man würde alle Streitigkeiten zentral bündeln, so wie man alle Feste zentral gebündelt hat? Wäre es nicht einfacher, eine Person über das ganze Volk zu setzen, was entscheidet. Ist nicht Gott der Richter, kann nicht Gott einen Richter bestimmen, so wie er jedes Jahr wieder einen Hohepriester bestimmt oder jedes Mal, wenn der Hohepriester stirbt, einen Hohepriester bestimmt. Doch Gott will, dass in jeder Stadt, in jedem Stamm überall Richter vorhanden sind. Warum? Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht, mit gerechtem Gericht. Und das ist, worum es in diesem Abschnitt geht. Es geht darum, dass Gott Gerechtigkeit fordert. Gott fordert Gerechtigkeit. Er will, dass in dem Volk Gerechtigkeit herrscht. Und das geht direkt auf Gott zurück. Es ist Gottes Charakter. Gerechtigkeit beschreibt Gott. Man könnte fast sagen, dass es wahrscheinlich Gott am besten beschreibt. Ist Gott lieblos, wenn er die einen errettet und die anderen bestraft? Nein, Gott ist gerecht. Ist Gott brutal, wenn es in einem Land Krieg herrscht und im anderen Land Frieden? Nein, Gott ist gerecht. Und wenn wir hier von Gerechtigkeit lesen, dann denken wir wahrscheinlich in unserem Denkmuster. Wir denken, okay, es soll ein gerechtes Gericht geben, das heißt, es muss folgende Prozesse geben, es muss Anwälte auf der Seite geben, es muss dies geben. Aber die Gerechtigkeit muss als allererste Linie von Gott aus definiert werden. Wenn Gott gesagt hätte, richtet euch ein Rechtssystem ein, dann wäre das Rechtssystem vielleicht ganz anders ausgefallen in Israel. Aber Gott wollte sicher gehen, dass das System so funktioniert, wie er es haben will. Dass derjenige die Strafe erhält, der sie erhalten soll. Das würde für uns wahrscheinlich bedeuten, dass meistens derjenige bestraft wird, der die Strafe begangen hat, der die Straftat begangen hat. Wenn wir Gerichtsurteile haben, dann haben wir einen Prozess mit Zeugen und Gegenzeugen und irgendwann kommt der Richter zu einem Urteil und sagt, derjenige ist schuldig und muss so und so viele Jahre ins Gefängnis oder so und so viel Geldstrafe zahlen. Aber wenn wir später ins Buch Josua schauen und sehen, dass Israel nach Kanaan einzieht und Jericho einnimmt und Gott sagt, ihr sollt nichts von Jericho für euch behalten, ihr sollt alles dem Erdboden gleich machen und verbrennen und eine einzige Person sich ein wenig Gold nimmt, bestraft Gott nicht diese eine einzige Person, er bestraft die gesamte Familie. Wir könnten sagen, das ist nicht fair. Wir könnten sagen, warum macht Gott es? Und dennoch ist es Gottes gerechtes Urteil. Es ist nämlich das, die Strafe, die Gott angekündigt hat für das, was getan wird. Gott hat gesagt, wer dagegen verstößt, dessen ganze Familie soll bestraft werden. Und genauso müssen wir hier verstehen, dass Gott Richter in jedem Stamm einsetzt, in jedem Stadt, in allen Toren einsetzt, damit das Urteil ja gerecht gefällt wird, nach dem Gericht und dem Gesetz, was Gott dem Volk gibt. Was wäre gewesen, wenn es einmal im Jahr große Gerichtsurteile in Jerusalem gegeben wäre? Erstens, wahrscheinlich wären es zu Schauprozessen gekommen, die nur zur Unterhaltung gewesen wären. Und das Volk hat irgendwann Selbstjustiz vollzogen. Stellt euch vor, ihr seid Landwirt und euer Nachbar überfährt eure Kuh. Die muss ersetzt werden, die muss bezahlt werden. Und wenn er sich weigert, was mache ich? Ich hole mir mein Recht. Wir müssen in der Realität leben, dass wir als Menschen nicht sündlos sind und dass unsere sündige Natur dazu neigt, dass wir denken, ich bin derjenige, der am wichtigsten ist, um den es geht. Ich bin derjenige, der Beachtung erhalten soll. Und davor will Gott das Volk schützen. Dass die eine Gruppe an Menschen höher geachtet wird als die andere Gruppe an Menschen. Wenn wir andere Teile des Gesetzes lesen, wenn wir in den Sprüchen lesen, dann sehen wir immer wieder, dass Gott auch ein wichtiges Prinzip eingesetzt hat, um die Gerechtigkeit zu wahren, nämlich dass niemals ein Urteil ohne Zeugen gefällt werden darf. Es darf niemals ein Urteil gefällt werden, ohne dass zwei oder drei Zeugen das bestätigen, dass jemand gesündigt hat, dass jemand was verbrochen hat. Es sei denn, die Person gibt es freiwillig zu und ist bereit, den Schaden zu ersetzen. Wir sehen das, als die Ehebrecherin zu Jesus gebracht wird. Und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und den Satz sagt Jesus, weil er wusste, dass jemand mit ihr Ehebruch begangen haben muss, um sie überhaupt anklagen zu können. Und dass dann sogar noch mindestens eine Person diesen Ehebruch beobachtet haben muss, um sie anzeigen zu können. Jesus nutzt das Gesetz, was Gott gibt, das heilige, gerechte Gesetz, um die Sünde des Volkes aufzuzeigen in dem Fall. Genau das will Gott hier auch. Er will ein gerechtes Gericht. Gott fordert Gerechtigkeit in seinem Volk. Und das wird deutlich, wenn er sagt in Vers 19, du sollst das Recht nicht beugen. Ohne dass Mose hier auf Gesetze eingeht, ohne dass Gott gewisse Gesetze sagt, macht er eins deutlich, das gerechte Gesetz soll nicht gebeugt werden, soll nicht verändert werden. Hier geht es noch nicht mal ums Brechen des Gesetzes, wenn man die bildliche Sprache halten will. Es soll nicht gebeugt werden, es soll nicht verdreht werden. Das ist die bildliche Sprache, die wir hier finden. Wir sollen nicht anfangen, das Gesetz Gottes zu lesen und uns so zurechtzudrehen, dass es uns passt. Du sollst nicht lügen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Ja, aber wenn ich dadurch ein bisschen mehr Chancen habe, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Das ist letzten Endes das Gesetz beugen und am Ende sogar das Gesetz brechen. Und Gott sagt, wir sollen das Gesetz nicht beugen, wir sollen uns nicht dazu verleiten lassen, Abstriche beim Gesetz zu machen. Das Volk Gottes sollte gerecht richten. Du sollst auch die Person nicht ansehen. Und das ist, denke ich, eine wichtige Warnung in unserer Zeit. Okay, wir haben ein gerechtes, wahrscheinlich 90%, 99% der Fälle, gerechtes Justizsystem in Deutschland, wo normalerweise die gerechte Strafe verurteilt wird. Aber unabhängig davon verteilen wir Sympathiepunkte nicht unbedingt nach schuldig und unschuldig, sondern wir verteilen Sympathiepunkte nach, wer kann uns mehr Profit bringen, wer ist uns sympathischer, wer bringt uns Vorteile. Und dieses Problem ist nicht absurd. Jakobus warnt die Gemeinde davor, die reichen Leute innerhalb der Gemeinde nicht zu bevorzugen. Er warnt die Gemeinde davor, nicht zu sagen, du bist reich und du hast Geld, setz dich hier auf den Ehrenplatz und du Armer kannst da hinten stehen bleiben. Jakobus sagt, wer das tut, bricht das Gesetz. Wer das tut, sagt Jakobus, hat seinen Lohn schon erhalten. Denn er wird von den Personen angesehen und nicht von Gott. Aber Gott will Gerechtigkeit in seinem Volk. Das heißt, wenn ein Reicher und ein Armer ins Gemeindehaus kommen, heißt es auch nicht, dass wir den Armen nach vorne setzen auf den Ehrenplatz und den Reichen hinten stehen lassen. Sondern heißt es, dass wir den Armen neben den Reichen setzen. Denn vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Es ist wichtig, wir sollen keine Person ansehen, weil Gott nicht die Person ansieht. Wir alle stehen vor Gott gleich. Ein Studienkollege, ich weiß nicht, ob er es irgendwo gelesen hat, aber er hat immer wieder gesagt, die Sünde ist der große Gleichmacher. Im Endeffekt sind manche Leute vielleicht reicher und lustiger und cleverer oder ärmer und nicht so gut bevorzugt worden. Und dennoch, vor Gott stehen wir alle als Sünder. Und vor Gott erhalten wir alle die gerechte Strafe. Das gerechte Gericht, das Gott fordert, wird Gott selbst aussprechen. Unsere einzige Hoffnung, nicht ewig verdammt zu sein, ist, dass das gerechte Gericht über Christus gesprochen worden ist. Dass Christus für uns gerichtet worden ist. Dass der Unschuldige zum Schuldigen gemacht worden ist. Ich weiß nicht, ob euch das Paradoxon schon mal aufgefallen ist. Als Christus verurteilt wird, werden alle Gesetze gebrochen. Christus wird vor den Hohen Rat gezerrt und es gibt keinen Zeugen, der gegen ihn aussagen kann. Und als die Zeugen vor ihn geschleppt werden, widersprechen sie sich. Und als Christus gefragt wird, ob es jemanden gibt für ihn als Zeugen, sagt er im Prinzip das ganze Volk. Pilatus selbst hat sogar Zeugnis für Christus abgelegt. Und das Volk hat dieses Gesetz gebrochen, damit der Gerechte für uns Ungerechte sterben kann. Damit wir nicht mehr das Gericht Gottes erfassen müssen. Dass wir erlöst sind von der Schuld. Und aufgrund dessen, weil Christus keine Person ansieht, weil Gott keine Person ansieht, dürfen wir zu ihm kommen und Gnade empfangen zur rechten Zeit. Und Vergebung unserer Sünden. Doch Gott geht weiter, er sagt, du sollst das Recht nicht beugen, du sollst auch die Person nicht ansehen und kein Bestechungsgeschenk nehmen. Denn die Bestechungsgeschenke verblenden die Augen der Weisen und verdrehen die Worte der Gerechten. Starke Worte. Starke Worte und eine starke Warnung. Bestechungsgeschenke verblenden die Augen der Weisen und verdrehen die Worte der Gerechten. Ich glaube, Deutschland ist ziemlich weit unten in der Weltrangliste für korrupte Staaten. Aber es gibt andere Länder, wo Korruption an der Tagesordnung ist. Und wo, wenn du genug Geld hast, alles machen kannst. Solange du den Polizisten schmieren kannst, solange du der Regierung genug Spenden zukommen lassen kannst, kannst du dir alles leisten, kannst du alles tun. Und wie war die Weltpresse nicht entsetzt darüber, dass Gelder geflossen sind, damit die Weltmeisterschaften vergeben worden sind? Und in den letzten Monaten haben alle wieder Riesenskandal darüber gemacht, dass Beckenbauer sich bestechen lassen hat, als er Vorsitzender in Deutschland für die deutsche WM war. Irgendwie ist es trotzdem für uns normal geworden. Es ist für uns normal geworden, dass die viel Geld haben, mehr Einfluss haben. Und dass es nicht mehr um die Weisheit geht, sondern dass die Weisheit zugedeckt werden kann. Dass die Augen der Weisen verblendet werden, sobald sie Geld sehen. Wir könnten jetzt in sozialpolitische Diskussionen verfallen, wie sinnvoller es für die FIFA gewesen wäre, dass die WM in Länder zu vergeben, die sich das leisten könnten, für die es wirtschaftlich besser wäre als andere Länder. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass Gott das Volk davor warnt, was passieren kann, was wir tagtäglich sehen. Und Bestechungsgeschenke verdrehen die Worte der Gerechten. Selbst die, die gerecht urteilen, sind dazu in der Lage, durch Bestechung auf einmal ungerecht zu verurteilen. Das ist das, was das Wort letzten Endes hier sagt. Bestechungsgeschenk verblendet die Augen der Weisen und verdreht die Worte der Gerechten. Wen denkt ihr, haben die Israeliten zu ihren Richtern gewählt? Wahrscheinlich die, die am meisten studiert hatten, die, die Weisheit hatten, die, die wussten, was das Wort Gottes sagt, die, die wussten, wie man das Wort Gottes anwendet, die richtig von falsch unterscheiden konnten. Aber sobald man denen Bestechungsgeschenke unter die Nase hält, sind auch sie nur Menschen und Sünder. Und wir haben gesehen, wenn wir die Propheten lesen, wenn wir die Geschichte Israels lesen, wie sich die ganzen Richter und Hohepriester bestechen lassen haben. Wie sie korrupt geworden sind. Wie sie den einen bevorzugt haben, aber den anderen benachteiligt haben. Selbst Israel prangert diese Ungerechtigkeit an. Christus prangert diese Ungerechtigkeit in Israel an. Selbst er beschwert sich darüber, dass den Witwen und Waisen nicht mehr geholfen wird. Dass die Witwe in den Tempel gehen muss und aus ihrem ganzen Reichtum Geld in den Spendenkasten werfen muss, während die Pharisäer in ihrem Hochmut und Stolz aus ihrem Reichtum Kleinigkeit geben. Und man könnte fast hier die Verse lesen und denken, hier finden wir eine Idealvorstellung. Hier finden wir die Idealvorstellung, die in dieser Welt nicht funktioniert. Und vielleicht haben wir recht. Vielleicht ist die Welt so verdorben und durch Sünde durchdrungen, dass es nicht funktioniert. Aber was wir wissen dürfen, sind zwei Dinge. Zum einen, dass Gott der Gerechte ist und der Weise ist, der kein Bestechungsgeschenk annimmt. Ich weiß nicht, ob ihr mittwochs da wart, als wir das dritte Gebot durchgenommen haben. Wo es heißt, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und der Katechismus kommentiert dazu und sagt, sinngemäß, Leute mögen in dieser Welt der Strafe entgehen, aber sie werden nicht Gottes Gericht entgehen. Und wir mögen uns in dieser Welt vielleicht manchmal ungerecht behandelt fühlen und denken, die hören uns gar nicht zu, die wollen uns nicht zuhören, die wollen uns nur loswerden, die haben keine Ahnung, worum es geht. Kevin hat mir erzählt, als wir in den USA waren, sie wollen dieses Pregnancy Crisis Center aufmachen in Sheffield und die haben eine Location dafür. Und alles war geplant und sie konnten einziehen, bis der oberste Chef auf einmal festgestellt hat, eigentlich bin ich eher pro-choice anstatt pro-life. Und gesagt hat, ich will es nicht. Und Kevin hat gesagt, okay. Und Kevin hat morgen ein Treffen mit ihm, aber am Ende denken wir, warum? Es ist nicht gerecht, einfach auf einmal so eine Entscheidung zu treffen. Die Miete würde bezahlt werden, man würde nicht gegen die Bedingungen des Gebäudes verstoßen, man würde sich an alles halten und doch werden wir Christen manchmal als ungerecht behandelt. Und wir werden manchmal unterdrückt und wir werden manchmal verfolgt und wir werden manchmal ausgelacht und wir denken, es kann doch nicht gerecht sein. Wie viele von unseren Geschwistern, die in Syrien verfolgt werden oder in Ägypten geköpft worden sind, haben sich gedacht, ist das wirklich gerecht? Und die Antwort ist nein. Und doch wissen wir, dass Gott der gerechte Richter ist, der eines Tages das Urteil sprechen wird. Das Zweite, was wir wissen dürfen, auch wenn wir denken, die Welt ist ungerecht und voller Sünde, das Zweite, was wir wissen dürfen, ist, dass diejenigen, die nach Gerechtigkeit suchen, dass die Segen erhalten. dass sie von Gott gesegnet werden. Achtet auf Vers 20, die Gerechtigkeit. Ja, der Gerechtigkeit jage nach, damit du Leben hast und das Land besitzen wirst, das der Herr, dein Gott, dir geben will. Gott betont, dass wir der Gerechtigkeit nachjagen sollen. Der Gerechtigkeit jage nach. Und nicht nur denk daran und grüß sie, wenn sie vorbeikommt, sondern jage ihr hinterher. Verfolge sie, bis du sie ergriffen hast. Und wenn wir ehrlich sind, leben wir und versuchen gerecht zu leben und finden in unserem Leben, stellen in unserem Leben fest, dass wir manchmal ungerecht sind, obwohl wir es vielleicht gar nicht sein wollen. Und die Antwort ist nicht damit zu leben, sondern die Antwort ist der Gerechtigkeit nachzujagen und diesen blinden Fleck in unserem Leben zu verändern und gerechter zu werden und der Gerechtigkeit nachzujagen. Unser Leben lang. Das ist das Bild, was Gott durch Mose verwendet, dass wir nicht einfach nur die Gerechtigkeit als ein Idealbild darstellen und verzweifelt in unseren Häusern sitzen und denken, die Welt ist verloren und hoffentlich kommt Christus bald wieder. Natürlich hoffen wir, dass Christus bald wiederkommt, aber unsere Aufgabe ist es, der Gerechtigkeit nachzujagen. Und ich glaube, dass wir in Europa oder vor allem in Deutschland und anderen europäischen Ländern nicht so korrupt sind, wie vielleicht andere Länder oder noch nicht. Liegt vielleicht daran, dass Gott diesen Kontinent durch sein Evangelium gesegnet hat. Und dass für Jahrhunderte Menschen vielleicht wirklich danach gefragt haben, was der Wille Gottes ist. Und das war Segen. Und diesen Segen sollten wir nicht vergessen. Aber diesen Segen, denke ich auch, können wir als Gemeinde, können wir im persönlichen Leben halten. Wir als Gemeinde sollten niemals in die Falle fallen, dass wir Personen bevorzugen als andere Personen. Wir sollten niemals in die Falle geraten, dass wir bei manchen Personen für sagen, ja, okay, der hat gesündigt, aber es ist halt ein Diakon. Wenn wir sowas machen, wenn wir anfangen, sowas zu tun, dann verfehlen wir die Gerechtigkeit Gottes. So hat ein Pastor in den USA erzählt, dass in dem Presbyterian, in dem er war, es einen Fall gab, dass der Music Director, amerikanische Gemeinden sind größer als wir, die können sich sowas leisten, der Music Director im Hotelzimmer mit seiner Sekretärin erwischt worden ist. Und die Gemeinde vom Presbyterian gesagt hat, ja, also es gab ein etwas unangebrachtes Verhältnis und wir mussten ihn deswegen unter Gemeindezucht stellen. Und der Pastor, der mit uns geredet hat, hat es aufgenommen und gesagt, aber was ist vorgefallen? Ja, das war nicht so schlimm und ist alles in Ordnung. Und der Pastor hat gesagt, erzähl ihm doch, was im Hotelzimmer passiert ist. Und dann hat er gesagt, ja, er wurde mit seiner Sekretärin dort erwischt, aber es ist nichts passiert. Bis dann unser Pastor gesagt hat, liebes Presbytery, wenn ich irgendwann in irgendeinem Hotelzimmer mit einer anderen Frau als meiner Ehefrau erwischt worden bin, dann ist es ziemlich sicher, was ich dort getrieben habe. Aber wir sehen, wie korrupt selbst die Gemeinde werden kann, dass sie versucht, wann die Person vielleicht für die Gemeinde wichtig sein könnte, versucht, die Sünde zu verdecken und ungerecht wird. Und wir dürfen auch nicht anfangen, dass wir Personen bevorzugen, weil sie vielleicht Älteste oder Pastoren sind. Wir müssen dem Wort Gottes getreu sein. Wir müssen das Wort Gottes studieren. Wir müssen die Gesetze Gottes lesen und wir müssen der Gerechtigkeit nachjagen. Und ich hoffe und wünsche, dass wenn ich in irgendeinem Bereich was Falsches predige oder falsch handle, dass Personen mich darauf ansprechen und nicht denken, na, das ist der Pastor, ich fasse ihn nicht mehr an. Und ihr seht es vielleicht nicht, aber Alten korrigiert mich ganz oft zu Hause. Nicht herablassend und auch nicht, weil sie es besser weiß, sondern liebevoll, weil sie gesehen hat, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich denke, diese Gerechtigkeit sollten wir in der Gemeinde nachjagen. Diese Gerechtigkeit sollten wir in unserem Leben nachjagen. Denn letzten Endes hängt der Segen von unserem Gehorsam gegenüber Gott ab. Nicht von dem, wie wir es gerne hätten, sondern von dem, was Gott fordert. Und wir denken manchmal, Gott gehorsam zu sein, ist hart und schwer und nehmen wir das Wort, ist eine Spaßbremse vielleicht, das Gesetz Gottes. Aber wir verpassen, dass Gott uns Segen verspricht. Für jeden gehorsamen Schritt, den wir in unserem Leben machen, gibt es Segen. Vielleicht sehen wir es nicht direkt. Aber allein Frieden mit Gott zu haben, kein schlechtes Gewissen zu haben. Zu wissen, dass wir versöhnt sind mit Gott und dass nichts zwischen Gott und uns steht, das allein ist Segen. Ich denke, deswegen sind diese Worte wichtig für uns. Dass wir, zumindest wir, soweit wir dazu in der Lage sind, gerecht gerichten. Dass wir gerechte Urteile sprechen. Dass wir Menschen nicht einfach in Schubladen schieben und sie dort liegen lassen. Sondern dass wir gerechte Urteile sprechen und dass wir der Gerechtigkeit nachjagen. Und damit wir leben und das Land in Besitz nehmen, was Gott uns geben will. Und ich denke, für uns geht es hier nicht mehr um das irdische Leben unbedingt. Oder um das Land Kanaan. Hier geht es um unser ewiges Seelenheil. Um unser ewiges Leben. Und um das Land, was Gott uns verheißt. In Ewigkeit. Lasst uns beten.